Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Hier sind Weihnachtswirbi und Zimtstern Zeus.
Ja, und wir sind weihnachtlich gestimmt, denn heute ist Mittwoch, der Mittwoch vor Weihnachten. Mhm. Also in 6 Tagen ist Heiligabend.
Ja, genau. Und es ist so, ich möchte mit einem Klassiker beginnen für all die Menschen, die immer ein bisschen jammern, dass sie Weihnachten dann zunehmen und so, weil man ja doch vielleicht ein bisschen mehr isst, ja, und trinkt und so. Die Grundregel heißt, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
So ist es.
Das bitte nochmal, ja, bitte zum Merken, auch für das kommende Jahr gilt das in der
man
Regel.
Man belügt, ne, sich selbst, wenn, ja, man, ja, sagt, ach, die Feier, das ist, ja, ja, Quatsch.
Ja. Also das ist ja so, dass man in der Regel ja dieses Regulativ schon selber hat, dass man danach dann, machen die meisten Menschen, habe ich jetzt auch wieder statistisch gelesen, machen dann schon ein bisschen mehr Sport und essen weniger. Und das ist also nicht dieses, da hast du, ja, so einen kurzen Rauf-Runter-Effekt, aber es ist eben über das Jahr, sage ich mal, dein Lebenswandel.
Der, ja, letztlich, es ist dieser im Fitnessstudio. Das, mhm, ist wirklich toll, weil viele kriegen so ein Probeabo offensichtlich geschenkt, ja, zu Weihnachten. Mhm. Und dann ist Anfang Januar voll da. Ja. Es ist voll. Und dann siehst du Menschen, die mit hochrotem, knallrotem Kopf, ja, nach 10 Minuten moderatem Radfahren oder Walking
zusammenbrechen,
rausgetragen
das
werden.
Das nennt sich Gesundheitssport. Genau.
Genau. Und es dauert so, ja, maximal 6 Wochen, dann pendelt, ja, sich das ein.
Das heißt, nach 8 Wochen ist es wieder leer.
Ist es wieder, ja, genau.
Und hier reden wir noch gar nicht von den ganzen ungenutzten Probeabo-Gutscheinen, die unter dem, ja, Weihnachtsbaum liegen, die einfach direkt mit dem Altpapier und dem Geschenkpapier in die Tonne wandern und gar nicht genutzt werden.
Es ist eh die Pest, der Gutschein.
Der Gutschein.
Der Gutschein als Geschenk, ja, ist, ja, die Pest, meiner Meinung nach.
Naja gut, manchmal weiß ich nicht. Es gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Sohnemann, ja, der macht eine Ausbildung, der verdient nicht viel Geld. Und der geht jetzt in Regensburg, wo er seine Kochausbildung macht, da geht er immer in dasselbe Frühstückscafé. Das,
okay,
ist jetzt nicht unbedingt billig. Wenn ich dem da jetzt zum Beispiel einen Gutschein besorge und er kann in diesem Café dann eben da morgens frühstücken gehen ein paar Mal, dann finde ich, das ist es okay, ehrlich gesagt.
Nein.
Ich kann ja schlecht nach Regensburg fahren und ihm ein Frühstück machen.
Doch, das kannst du. Außerdem kann dein Sohn nicht zu Hause frühstücken.
Nee, das
muss der in diesem arschteuren, nein, Café, dem teuersten in ganz Bayern.
Du kennst dieses Café erstens
natürlich
gar nicht. Zweitens macht er sich natürlich sein Frühstück zu Hause 6-mal die Woche, aber vielleicht geht er halt gern am Sonntag da mal Frühstück.
Ja.
Das ist ein armer Auszubildender. Und du bist so ein öffentlich-rechtlicher Reichschnösel.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Aber Lehrjahre sind Frühstücksjahre. Deshalb, man kann nicht, ja, ohne Frühstück dann zur Arbeit,
ja, gut,
gehen. Das ist ja, nein. Also da finde ich es durchaus sinnvoll bei solchen Dingen.
Ist okay. Ansonsten, ja, das ist das Einzige.
Ansonsten, da gebe ich dir recht, wenn der Gutschein einfach nur, wenn da drauf steht, mir ist nichts eingefallen, ja, 50 Euro, ist natürlich das zum Fest der Liebe und der Freude,
nein,
vielleicht jetzt nicht so das Wahre.
Ja. Das ist, du hast, wir haben in dieser Woche gesprochen über, ja, Weihnachtsdekorationen.
Ja, da gibt es ja unterschiedliche.
Ja, ich erwähne das, weil das eine sehr lustige Geschichte ist. Du hast über die Talente deiner Frau gesprochen, die wirklich die sehr kreativ ist, was,
absolut,
was Weihnachten
und sie macht
und
wunderschöne
angeht.
Sachen. Und ich würde, also wenn du es jetzt nicht aufgebracht, ja, hättest, ich hätte es nicht, weil ich in der Tat, und so lustig ist das gar nicht, sie war wirklich nicht amüsiert, weil ich habe im Radio gesagt, dieser Adventskranz, den, ja, sie dieses Jahr gebaut hat.
Moos und 4 Kerzen.
Ja, also, ist so eine flache Schale voller, ja, Moos und dann so 4 steile Kerzen, ja, die nummeriert,
ja,
sind.
Ja, ja, und was und hast du gesagt im Radio?
Ich habe, in der Sendung habe ich gesagt, das sieht aus wie ein Gräberfeld für 4 Hamster. Dieses Bild fand sie unangemessen und deshalb ist es eigentlich, wollte ich das jetzt hier nicht nochmal.
Nein, ich wollte es ja nur erklären, ja, nur nochmal anbringen, weil schön war auch, nur eine Minute, nachdem du das im Radio gesagt hast, klingelte dein Handy und ich wusste, wer dran ist.
Ja gut, also ich möchte nochmal, ich muss da ein bisschen Abbitte leisten, weil, und das hast du ja auch schon gesagt, sie ist sogar sehr begabt, was sowas,
ja,
angeht.
Ja, unglaublich.
Und sie macht immer wieder sehr schöne Sachen und guckt sich auch an, wie könnte ich das denn dieses Jahr machen und legt nicht einfach einen Gutschein hin für einen Adventskranz.
Ja, some are good, some are not.
Ja, so ist das.
Ja,
also,
das
alles
ist,
alles gut.
Ja. Ihr seid auch, da haben wir gestern drüber gesprochen.
Und bei uns gilt wie in jedem Haushalt, in dem Menschen arbeiten, die auch vom Humor leben, wie wir zwei.
Ja.
Lieber einen guten Gag, lieber einen Freund verlieren als einen guten Gag.
Ja,
und in diesem Fall auch eine Ehefrau.
Genau, lieber eine Ehefrau verlieren als einen guten Gag. Das klingt hart und ist es auch.
Ist es auch, aber da muss man natürlich Prioritäten setzen.
Wir haben diese Woche gesprochen über, du bist ja, ihr habt immer einen Weihnachtsbaum, immer einen Christbaum, ne?
Ja, klar. Das hat aber auch, wirklich damit zu tun, dass ja auch die Jungs, die ja jetzt beide schon erwachsen sind, aber die kommen Weihnachten nach Hause.
Ja.
Und komischerweise sind die oft traditioneller unterwegs als die Ollen.
Also das die wollen so, den Baum?
Die wollen den unbedingt. Und die wollen auch, dass wir haben so eine Schiebetür, das ist so ein 50er-Jahre-Haus und da gibt es so eine Glasschiebetür zwischen dem Esszimmer und dem Wohnzimmer. Und die wollen auch, dass die geschlossen wird. Das ist so Hammerschlagglas, dass man nicht durchgucken kann. Die wollen echt die wollen den vor Heiligabend da nicht sehen. Wenn der vorher geschmückt wird, wird die Tür zugemacht und so. Und wehe, du änderst das. Und ich meine, wir reden hier von zwei jungen Männern über 20 jetzt und die trotzdem, die fordern das regelrecht ein.
Ja, ist ja schön.
Das wollen wir ja eben, ja.
Ich habe keinen.
Du hast keinen, aber du hast normalerweise schon einen. Ihr habt dieses Jahr keinen, glaube ich.
Nee, wir hatten früher mit den Jungs.
Ja, eben.
Hatten wir einen? Klar, ja, logisch. Ja. Mit Kindern braucht man einen.
Ja.
Aber jetzt, ich lebe allein mit meiner Freundin.
Aber deine Freundin, muss ich jetzt auch mal sagen, dass es hier nicht nur in eine Richtung geht.
Ja.
Die ist ja schon auch so, dass jeder freie Quadratzentimeter einer Fensterbank oder einer Anrichte normalerweise irgendwie mit Dekoterror bepflastert wird.
Ich würde
wird,
sie
oder?
In die Kategorie Dekoterroristin einordnen.
International gesuchte Dekoterroristin.
Genau. Nein, aber sie hat Spaß dran und
Und das finde ich auch schön. Denn und
eben,
sie liebt das
auch
halt
schön.
Und das ist doch super.
Und, und ich gucke das an und sage, ah, Schatz, du, hier ist noch ein freier Platz.
Da genau. Magst du hier nicht noch einen mit Goldspray angesprühten Tannenzapfen?
Es ist schön kitschig, aber ich fühle mich wohl.
Ja. Na also, aber einen Baum habt ihr nicht. Darauf wolltest du hinaus.
Genau, weil ich auch, wenn Kinder, gut, bei dir sind die Jungs da, aber ich kaufe jedes Jahr einen Baum und schmeiße den dann weg.
Ja, im Grunde ist das da bin ich bei dir. Das ist der, glaube ich, der idiotischste Brauch, den es überhaupt gibt.
Ja.
Man sägt draußen einen schönen Baum ab, der 10 Jahre, ich meine, so ein Baum, wenn du eine Deckenhöhe hast, die, sage ich mal, über 1,90 Meter ist.
Und bei euch ist sie 8 Meter
ungefähr.
Ja, ungefähr
8,50 Meter. Ja. Nee, aber es sind schon 3 Meter irgendwie. Ne? Und um so einen Baum zu haben, der das wirklich ausfüllt, der braucht 10 Jahre locker, 10 bis 12 Jahre.
So, und dann fällst du den.
Genau, und dann gehst du da hinten. Naja, in der Regel habe ich das nicht gemacht.
Ja.
Aber manchmal mache ich es auch selber. Also wir gehen auch manchmal da oben in Schwarzwald, das kennst du auch. Da gibt es dann immer für alle, die den Baum umgesägt haben, gibt es erstmal einen Schnaps.
Ja, ein sehr schöner Brauch.
Ja.
Ein wundervoller Brauch. Man muss auch gar nicht sägen, sondern geht einfach so hin.
Sagt, ich habe einen abgesägt und dann gibt es den Schnaps. Genau. Ja, also das ist schön und das ist dann so ein Ritual und man muss den dann selber da aus dem Hang rausziehen. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Warum macht man das?
Ja.
Man sägt so einen Baum, der jahrelang gewachsen ist, dann um und dann steht der bei dir irgendwie 4 Wochen oder so und dann ist er weg.
Auf der anderen Seite ist ein Plastikbaum ist entwürdigend.
Finde ich auch.
Das geht gar nicht.
Wobei die ja inzwischen so gut aussehen. Ich meine, früher, als die ersten Plastikbäume kamen, da war Hohn und Spott, war gerechtfertigt. In jedem Moment.
Ja.
Inzwischen, die sehen gar nicht, ehrlicherweise, die sehen gar nicht so schlecht aus. Irgendwie.
Aha. Höre ich da raus, dass du nächstes Jahr einen Plastikbaum kaufst?
Ich wäre für die Neuzeit bereit, aber auch hier gibt es gewisse Widerstände innerhalb des Hauses. Ich müsste vermutlich jeden Tag unten Wasser angießen, damit ich so tue, als wäre es ein echter Baum.
Ja, das geht ja.
Ja, ich müsste es aber abends immer absaugen, damit, weil wo ist das Wasser geblieben? Also das ist schwierig.
So, jetzt sind wir schon bei Weihnachten. Was gibt es zu essen bei euch?
Es gibt wirklich in der Tat dieses Jahr eine Gans.
Traditionell.
Ja, also keine vegane Gans, also es ist eine es ist eine Gans und die, da geht es in erster Linie auch, ist auch wieder so ein bisschen Ritual, es geht um den Geruch. Ich finde das so großartig.
Ja, stimmt.
Wenn dann so und dann so langsam so im ganzen Haus und du denkst, oh geil. Das
ist ein schöner Geruch, von dem du auch lang was hast.
Ja,
der lang bleibt.
Auch wer den Backofen reinigt nach dem Gänsebraten, hat auch länger davon.
Es ist immer schwierig, aber wie kriegst du die Haut knusprig?
Ja, also ich gibt ja 1000 Wege. Du kannst ja über Niedertemperatur. Es gibt ja Menschen, die bereits im September die Gans
in den Ofen schieben.
Genau,
richtig.
Genau, ja. Bei 22 Grad.
Ja.
Genau. Drehen dann im Oktober hoch auf 40 Grad.
Ja.
Im November auf 61. Das ist dann diese langsame Garung und dann hinten drauf nochmal richtig den Grill.
Machst du aber nicht.
Nee, wir machen es im Prinzip aber ähnlich. Nur natürlich, also die kriegt irgendwie eine ordentliche Temperatur, aber eben nicht zu hoch.
Ja.
Und dann am Ende klar im Backofen auf volle Kanne den Grill noch
hier
mal
ein
an.
Tipp von mir.
Ja.
Beschwaden.
Beschwaden. Schwaden ist, ob Kölsch reden.
Feuchtigkeit.
Soll ich mit der ganz reden?
Nein, ja, Feuchtigkeit. Mach sie 2 Stunden lang mit Feuchtigkeit.
Ja.
Also mit Dampfstößen oder stell irgendwas rein.
Ja.
Und dann gib ihr 20 Minuten Heißluft, richtig Gummi.
Ja, ja, klar.
Cross.
Ja, cross.
Wahnsinn.
Hammer.
So perfekt.
So werde ich es machen.
Ja.
Doch, könnte ich. Nee,
da kannst du probieren.
Ja, klar.
Ist ein Tipp nicht von mir, sondern von einem, der es kann.
Ja, ja. Es ist ja so, es liegt natürlich auch, machen wir uns nichts vor, am Vogel.
Ja.
Wenn du da so einen älteren Burschen, ich sag mal so Konrad, war jetzt schon eine Weile unterwegs, da kannst du den Ofen einstellen, wie du willst.
Egal, der wird zäh. Der wird zäh und, naja, okay. Bei uns gibt's, weil badisch, hier im badischen Schäufele.
Jetzt gebe ich hier mal das Stadtkind. Sind das eigentlich immer weibliche Gänse oder ist das egal, ob das eine männliche oder eine weibliche Gans war?
Es sind Gänse.
Weißt du das? Ja, weil bei den bei Enten zum Beispiel ist das schon ein Unterschied.
Ja,
auch, ne?
Ja, die weiblichen.
Wenn das jemand weiß,
Brüste.
Bitte, bevor wir hier irgendeinen Unsinn, dann hätte man früher schreiben müssen, aber bevor wir irgendeinen Unsinn reden.
Ich glaube, es sind weibliche Gänse.
Schon, oder?
Ich glaube schon.
Es sind keine Ganter.
Weil du musst, nein, weil.
Kann man den Ganter essen? Das weiß ich
nicht. Man kann Schwan kann man auch essen.
Ja, naja, man hat Schwan gegessen im Mittelalter, aber ich glaube, weil der Schwan leichter zu kriegen war als jetzt die Flugente. Oder
aber
so,
warum soll denn Schwan nicht schmecken?
Weil der Tran nicht schmeckt. Also hast du
schon einen Schwan probiert?
Es gibt so ein Buch der 80er, 90er Jahre, was damals so ziemlich jeder gelesen hat. Daraus beziehe ich einen Großteil meines Wissens, ist aber nur ein Roman von Noah Gordon.
Ja?
Der Medikus.
Der Medikus, habe ich auch
der
gelesen.
Der Medikus. Und der Medikus, da ist dieser Typ, der nachher ein Medikus wird, weil er im arabischen Raum, die waren damals deutlich voraus,
ja.
Die Kunst
ich habe das
Medizin
Buch gelesen,
hat.
Du musst es mir nicht erklären.
Ja, aber hier hören vielleicht noch Leute
ach
zu.
Ach so, ja, okay.
So.
Okay, gut.
Und, genau, und darum geht es, der ist als kleiner oder als junger Mann, als Lehrling mit einem Bader unterwegs in England damals. Und diese Bader waren Leute, die mit dem Wagen rumzogen von Ort zu Ort und da eben den Menschen zum Beispiel auch Zähne gezogen haben, also so medizinische Simpelleistungen und sowas.
Okay.
Und da geht es eben darum, dass ganz oft Schwan gegessen wird.
Ja, natürlich.
Und er beschreibt diesen Schwan in diesem Buch als recht tranig.
Ja.
Also das schmeckt wohl für unser heutiges Geschmacksempfinden wohl nicht gut.
Das ist ein Roman.
Ja, das wird schon stimmen.
Der hat den Geschmack erfunden, weil er tierlieb ist und die nicht will, dass Schwäne gekillt werden.
Blödsinn.
Schwäne schmecken bestimmt gut.
Nein, das ist ein hervorragend recherchierter Roman.
Ich
damit
werde, nachdem wir diesen Podcast aufnehmen,
sofort einen
zum Reinfahren und mir einen Schwan greifen.
So, und das wirst du nicht tun. Und liebe Kinder, wenn ihr zuhört, die stehen ziemlich sicher unter Naturschutz.
Ich habe mal einem Schwan einen mit dem Paddel verpasst.
Ja, das darf man, wenn der einen angreift.
Ja, das war so. Ich war im Kanu unterwegs und dieses Vieh ist wirklich, die stellen dann die Flügel so auf und dann kommen sie. Und dann habe ich ihn echt getroffen.
Ja, du bist einfach ein brutaler Mensch.
Ja, was soll ich denn machen? Bevor der mich beißt, hau ich ihn.
Ich hoffe, er hat dich danach gebissen.
Nein, hat er nicht.
Er ist dann abgehauen.
Er ist abgehauen.
Ja, gut, okay.
Es war kein heftiger Schlag.
Ah, ja, ja, gut.
Kurze Bewusstlosigkeit.
Gut, und du hast auch nicht, bist nicht der Versuchung erlegen, ihn sofort zu essen dann.
Nein,
das
nein,
nicht.
Nein, aber okay.
Nee, also es ist ja so in Großbritannien, ganz lustig, wem gehören alle Schwäne in Großbritannien?
Der Königin.
Genau.
Und dem König jetzt.
Ja, ja, jetzt dem König, weil die Königin, die kann jetzt nicht mehr damit anfangen. Und die Schwäne gehören alle dem Königshaus. Ja, lustig irgendwie. Vielleicht, weil zu viele Leute wie du gesagt haben, oh komm, den esse ich da.
Ich habe eine Geschichte. Wir haben natürlich wieder schön Post bekommen.
Ja.
Mails von euch an die Adresse. Welche?
morgensonne@swr3.de.
Und ich habe ja erzählt von dem Paket, das ich zum Geburtstag an meinen Sohn Leo geschickt habe, der in Barcelona wohnt. Mhm. Das war Anfang Oktober. Das Paket ist jetzt angekommen.
Mhm.
Und zwar bei mir.
Großartig.
Es ist wieder da.
Ja, sehr schön.
Hey. Und jetzt kommt er von Barcelona zu Weihnachten, kommt er. Und dann kriegt er das Paket von mir.
Das ist schön.
Ja.
Ja, ja. Wenn ich deine Freundin das einen Tag vorher wieder auf den Weg schicke, und sagt, oh, das Paket ist ja wieder
da. Nein, das macht sie nicht. Und dazu haben wir eine Mail von Annalena bekommen. Also ein Hoffnungsschimmer, was das Paket von Sascha angeht. Wir haben letztes Jahr im November eine Postkarte aus Südafrika nach Deutschland geschickt. Sie kam vor 2 Wochen an.
Aha.
Das ist ein Jahr.
Das ist ein Jahr.
Ein Jahr.
Ja, aber siehst du, Weihnachten ist ja auch dieses Jahr oder Hochzeit. Na gut, nur Hochzeit. Was war es? Hochzeit oder Weihnachten?
Weihnachten.
Weihnachten. Ja. Na gut, da kann man auch, mein Gott, da ändert sich ja nicht viel.
Nein.
Dieses Jahr ist auch Weihnachten, dann ist doch in Ordnung.
So, jetzt mal genug mit Weihnachten. oder?
Ja, das stimmt. Du hast damit angefangen, hier mit Baum und so.
Ich habe eine sehr schöne Story über Hugh Grant gelesen.
Ja.
In meiner Lieblingszeitung, ich nenne diesmal keinen Namen.
Ja, gut, ja, ja. Okay. Also du hast Hugh Grant, hast du gelesen, in der Norddeutschen Zeitung.
Genau, in der.
Ja.
Und die sagt, es ist nicht einfach, Hugh Grant zu interviewen. Das ist ein netter Kerl, aber im Interview verschlossen.
Ja, man glaubt das kaum, ne? Aber der ist wohl kein leichter Interviewpartner. Ich habe das schon mal gehört. Der ist so zurückgenommen oder wie auch immer. Also ich glaube nicht arrogant oder
Nein,
so,
und er schaut auch seinen Interviewpartner praktisch nie an. Er
das ist allerdings unangenehm.
Und dann schreibt sie sehr schön, auf einer Interviewskala, die mit Quentin Tarantino beginnt, antwortet begeistert schon, bevor man eine Frage gestellt hat und zu Ryan Gosling führt, genial darin zu reden, ohne etwas zu sagen, gebührt dem Hugh Grant des Jahres 2024 eine Ehrenkarte. Kategorie. Es ist, als würde man versuchen, einen Ziegelstein zu melken.
Oh, hier höre ich heraus, dass er sich recht wortkarg gegeben hat. Okay, also er macht das offensichtlich nicht so gern.
Nee, er macht es nicht gern und er hadert, kommt dann raus, er hadert auch, man soll ihn nicht auf seine wunderbaren Filme ansprechen, Notting Hill und so weiter.
Da habe ich immer ein Problem.
Ja.
Wenn Leute sich von etwas distanzieren, was sie berühmt gemacht hat.
Ja.
Ich meine, alle Welt liebt Hugh Grant für diesen trotteligen, unbeholfenen Typen, den er x-mal gespielt hat. Ohne diese Rollen würde
nicht so
kein
gut.
Mensch Ein auf dieser Welt von Hugh Grant reden.
Und er sagt halt, aber die Figur im Film, ich hätte viel mehr engagierter um die kämpfen müssen, sie unterstützen.
Das ist ja wieder ganz goldig.
Trotzdem.
Das ist ein Drehbuch.
Ja, mein Gott.
Und er ist ein Schauspieler.
Er kann
zum Regisseur sagen, ich kämpfe jetzt mehr um die.
Dann sagt der Regisseur,
ich suche mir einen anderen.
Genau.
Einen, der weniger kämpft. Und
meine Herren.
Ja, das finde ich auch komisch. Ja. Das stimmt schon. Ja.
Wollen wir über die 10 meistverkauften Bücher der Welt reden?
Ach, du liebes bisschen.
Ja.
Ja gut, können wir machen.
Platz 1.
Die Bibel.
Ja, richtig.
Ja, das ist ja wohl klar. Ich meine, ja.
Platz 2.
Ja. Ja, für Platz 2.
Worte des Vorsitzenden Mao Zedong.
Ah ja gut, das liegt aber daran, dass es über eine Milliarde Chinesen gibt und mussten, um ihr Leben nicht zu verlieren, die das kaufen. Dann hast du natürlich...
Von diesem Massenmörder.
Ja, genau, da hast du einen Bestseller natürlich mit Ansage.
Hm? Ja, Platz 3 der Koran, auch klar.
Okay.
Platz 4 hat mich überrascht.
Ja, jetzt kommt's.
Don Quixote.
Oh, Cervantes.
Cervantes.
Mm, auch nicht leicht zu lesen, ehrlich gesagt. Also gut, diese Geschichte mit den Windmühlen und Sancho Panza, das weiß jeder. Aber
schwierig.
Das zu lesen ist, es ist ein steiniger Weg, den Don Quixote zu lesen.
Es dauert lang.
Ja, allerdings. Mhm.
Platz 5, Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels.
Marx und Engels, klar.
Und dann kommen 6.
Da haben wir natürlich auch wieder was die Leute
logisch,
weil
lesen
wenn
mussten.
Jetzt, Ding Dong, wir sind von der Stasi, haben Sie auch das Kommunistische
mitkommen.
Manifest im Regal? Dann kommen Sie doch mal mit. Genau.
6 Mao Zedong Gedichte, 7 Xinhua Sidian, 8 ausgewählte Werke Mao Zedong. Und 9 hat mich
wieder überrascht. Ist Mao Zedong derselbe wie Mao Zedong?
Mao Zedong.
Oder ist das sein Bruder?
Habe ich Mao Zedong gesagt.
Du hast Ting gesagt. Ja gut. Nee, klar.
Und Platz 9 hat mich wieder überrascht. Ist ein sehr gutes Buch.
Ja.
Charles Dickens, eine Geschichte aus 2 Städten.
Das ist ja ein Ding. Ja, das ist ja Wahnsinn.
200 Millionen Mal wurde dieses Buch verkauft.
Es ist...
Hast du es gelesen?
Ich habe es nicht gelesen, nee.
Lohnt
aber
sich.
Aber du bist ein Dickens-Fan.
Ja, es ist natürlich Dickens-Style. Das ist halt, es hätte auch dürfte auch kürzer sein, wie alles von Dickens.
Ja.
Ist alles zu lang.
Okay,
also,
Bücher. Schon klar. Und?
Ja, aber großartig.
Aha.
Tolles Buch.
Also gut.
Und Platz 10, das Pfadfinderbuch.
Na gut, es gibt viele Pfadfinder und Pfadfinderinnen und Pfadfindende auf dieser Welt. Und vielleicht kriegen die das alle zur Pfadfinderweihe oder so. Und dann haben die das
150 Millionen Mal verkauft.
Ja, gut.
Schon
aber wenn jetzt jeder Pfadfinder das Ding haben sollte oder vielleicht sogar kriegt.
Muss oder?
Ja, klar, dann ist es nachvollziehbar.
Ja.
Ja. Also das heißt, man muss irgendwie... Weiß ich nicht, wenn wir jetzt Mao nehmen, du musst zunächst mal irgendein Terrorregime gründen
und dann
wirst du Bestseller-Autor.
Ja, genau,
das
so
ist der Weg. Also wenn ihr Autoren werden wollt, ihr müsst erstmal ein strenges Regime.
Ich werde von diesem ekligen Diktator der Menschen...
Ja gut, aber ich glaube, das ist ja auch vorbei. Also das sind natürlich Zahlen, die irgendwann gewachsen sind. Ich nehme mal an, dass er in der Spiegel-Bestsellerliste diese Woche nicht mehr auftaucht.
Es ist in China jetzt aber nicht anders.
Ja, na gut.
Ja,
die müssen hören und lesen.
Ja, ja. Und,
wobei die jetzige chinesische Führung ganz schön weit weg ist von Mao Zedong. Das muss man auch mal sagen.
Aber ein Diktator ist
immer noch.
Auch.
Aber natürlich.
Aber hallo.
Aber eben in 2.0.
Ja.
So.
So.
Ja.
Briefwahl, du hattest da was.
Ach ja, ich habe heute früh habe ich im Deutschlandfunk habe ich ein Interview gehört, jetzt vor der Bundestagswahl, deren Termin ja immer noch nicht feststeht, weil es müssen ja die Reihenfolge muss ja eingehalten werden. Jetzt muss der Steinmeier sagen, alles klar, machen wir dann und so weiter. Und dann erst ist der Termin, obwohl ja jeder weiß, es wird Ende Februar sein, so wird es auch kommen, aber es ist ja halt noch nicht offiziell. Gut, und jetzt kam heute früh wieder von so einer Reporterin, man wisse noch nicht genau, ob das klappen würde mit den ganzen, ob rechtzeitig alle Briefwahlunterlagen mit den Druckereien und so weiter. Und ich finde das irgendwie, das hat so was Unwürdiges, weil natürlich, wenn jemand krank ist und ich kann nicht in ein Wahllokal gehen oder irgendwas, also es gibt wirklich einen triftigen Grund, dann muss der die Chance haben. Aber wir wissen ja inzwischen, dass der Trend zur Briefwahl eben auch einen, und das wird ja auch unumwunden zugegeben und darf man ja auch, ein Bequemlichkeitstrend ist. Und diese Reporterin da sagte auch, ja, ich habe das immer so gemocht, zu Hause auf dem Sofa, das dann auszuführen. Und
weißt du,
und jetzt geht's drum, also für mich passt das nicht zusammen. Wir sind seit einer ganzen Weile in so einer Phase, wo wir sagen, wir müssen die Demokratie retten. Hunderttausende gehen auf die Straße, Demokratien.
Auf die Straße, ja.
Ja, klar, aber nicht ins Wahllokal. Ja. Aber wenn ich an einem Sonntagmorgen da mal vielleicht, ich meine, die meisten Wahllokale sind keine 200 Meter entfernt von meinem Wohnort. Wenn ich da mal hin muss, ist das wirklich für das Retten der Demokratie unzumutbar? Ich bin nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt.
Also ich glaube nicht.
Ich halte ob da rechtzeitig die Zettel gedruckt werden, für ein nicht ganz so großes Problem. Weil man das immer wieder hört, ja, wird das noch? Ja, dann geht man halt.
Wählen.
Genau, und da müssen halt die Menschen, klar, logischerweise, die jetzt zum Beispiel in einem Seniorenheim sind oder sowas, die müssen schon die Chance haben, dann zu wählen. Ja. Das ist ja keine Frage.
Ja. No? Ich habe eine Geschichte gelesen, die mich berührt hat und wo ich auch, also wir schauen Israel und da ist eine Frau Mutter geworden, künstliche Befruchtung.
Ja.
Und ich wusste nicht, in Israel zahlt der Staat die künstliche Befruchtung bis zum 45. Lebensjahr.
Mhm.
Weil gehört zum israelischen Lebensgefühl dazu, Kinder zu haben, zwei mindestens.
Ja, das zahlt der Staat. Aha.
Künstliche Befruchtung wird vom Staat finanziert.
Okay.
So, dann hat die also ein Kind bekommen und in der 30. Schwangerschaftswoche wird ein Gentest gemacht.
Ja.
Und sie hat keine Verwandtschaft zu diesem Kind.
Ah, also ich muss das ja erstmal rekonstruieren. Ja. Das heißt künstliche Befruchtung. Sie ging davon aus, dass eine Eizelle von ihr befruchtet wurde.
Und zwar mit dem Samen ihres Partners.
Also nur eine In-vitro-Befruchtung, also im Reagenzglas,
das war aber nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Die haben die Samenspende wohl verwechselt.
Mm.
So, jetzt hat die dieses Kind bekommen und hat es 2 Jahre lang großgezogen.
Mm.
Und jetzt hat ein Gericht entschieden, dass diese...
Also dann ist ja nichts von ihr. Also die Eizelle kann ja nicht von ihr sein, wegen genetischer Verwandtschaft.
Alles,
ja, okay.
So, und jetzt hat ein Gericht entschieden, dass dieses Kind, Sophia heißt es, zurück muss zu den leiblichen Eltern, zu den genetischen. Das ist ja...
Wie alt ist das Kind?
2. Ah, das ist schon... Die trägt das Kind aus, die ziehen es groß und jetzt sagen die... Nehmen wir da weg.
Boah, das ist natürlich eine ultra harte Entscheidung, aber das kann man eigentlich nicht machen.
Also die Begründung des Gerichts, also ein Satz daraus, ein Leben mit den genetischen Eltern hat Vorteile im Hinblick auf die künftige Identität des Kindes, die sich mit dem Stammbaum ihrer Familie verbindet, einer geteilten Familiengeschichte, übereinstimmenden Einstellungen und den Werten der Familie.
Ich kann das zum Teil nachvollziehen.
Schwierig,
klar.
Ne?
Ja, klar. Weil es ist ja letztlich ein fremdes Kind, was du dann hast. Da ist die Familienlinie irgendwie unterbrochen. Aber da sieht man mal, wie schwer solche Dinge sind.
Ne?
Ja, klar.
Und großgezogen.
Und all die Liebe, die natürlich diesem Kind zuteil wurde als dein Kind. Und ich finde das eine... Da möchte ich auch nicht der Richter sein, ehrlich gesagt. Gut, da kann man natürlich immer sagen, und das ist auch das Gute eigentlich an einem Rechtsstaat. Also der Rechtsstaat gerät, finde ich ja, das Thema hatten wir auch schon mal hier im Podcast, zunehmend unter die Räder aufgrund einer moralischen Decke, die man über alles schmeißt oder moralische Soße. Du kannst nicht alles mit Moral, weil manchmal gibt es eben so schwierige Sachen.
Und da muss man was entscheiden.
Genau, und es gibt Rechtsnormen
und
die sind hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen in einem Rechtsstaat gemacht. Und dann führt das eben auch zu brutalen Härten, aber es geht ja um Gerechtigkeit. Es geht nicht immer um Moral, es geht um Gerechtigkeit. Hier in dem Fall finde ich es unfassbar schwer.
Brutal schwer, ja.
Echt, das ist krasser Fall. Was war jetzt? Ja, Entschuldigung. Du hast einen leichten Auswurf gerade.
Das ist mir jetzt wieder aufgefallen auf dem Klo hier im Funk.
Ja, da gibt es so, vielleicht beschreiben wir das schnell, da sind so drei Toilettenkabinen mit sogenannten Schamwänden dazwischen.
Ja, genau. Ja, Schamwände heißt es, damit man...
Ja, das ist vor allen Dingen beim Pinkeln. An den Urinalen sind Schamwände, damit man nicht sieht, dass der andere, du weißt schon...
Ja, so, jetzt sitzen aber in
viel kleineren
allen,
hat.
In allen, auf allen drei Schüsseln sitzen, ist alles besetzt.
Ja, genau.
Und dann
schönes
hörst
Thema
du,
jetzt.
Da, ja, aber dann ist erst Stille, völlige Stille.
Ja.
Und dann hörst du...
Ah, dann ist es passiert.
Dann ist es passiert.
Ja, ja, ist klar. Also man hört erst, meistens, also zumindest bei den Herren, hört man dann ja erstmal so das Klackern vom Gürtel und
genau,
so weiter.
Ja.
Und dann weißt du, aha, gleich geht's los.
Ja.
Dann kommt dieser Moment der Stille. Ja. Genau. Und dann...
Jetzt, jetzt frage ich mich, was ist denn, man ist auf dem Klo. Was ist denn so schlimm daran?
Ja, nee.
Ja,
ich kann das nachvollziehen.
Echt?
Ja, das ist, der Mensch hat, und Gott sei Dank hat er das, er hat ein Schamgefühl.
Ja, aber
das
doch nicht.
Das ist schon in Ordnung.
Irgendwie. Ich bin doch auf dem Klo.
Ja, gut, aber du möchtest jetzt auch nicht die Trompete anschmeißen, wenn da neben dir einer sitzt. Yes, ich weiß nicht.
Also,
es ist natürlich, je nachdem, was jemand singt, ist der Gesang schlimmer als das Geräusch.
Ja.
Aber jetzt ist er da, er ist gerade. Gekommen!
Flatsch!
Ja. Ja, gut, das Timing muss auch stimmen.
Ja, das Timing muss
Wenn
stimmen.
Der Song schon zu Ende ist und dann macht, dann ist es natürlich auch blöd.
Aber das ist komisch, da mache ich mir dann echt Gedanken drüber.
Ja, boah, das sagt mehr über dich als über diese Sache eigentlich.
Und ich bin ja, wenn einer ein extremes Geräusch von sich gibt, dann bin ich ja hinterhältig. Ich gehe dann raus und wasche minutenlang Hände, damit
um
ich sehe, wer es war.
Ja, aber was bringt dir das an persönlicher...
Na, persönlich nichts, aber ich weiß es dann.
Ach so, du weißt es dann.
Ja, ich weiß es dann.
Klar. Und Naja, gut, dann weißt du es halt.
Ja.
Gut. Was müssten wir noch dringend erzählen?
Ich weiß es nicht.
Ja, also ich könnte, wir haben ja auch immer wieder mal so Tipps hier drin.
Ja, ein Buchtipp.
Ich habe einen Buchtipp.
Hast du, ja.
Und zwar ist der nicht besonders originell, weil es ohnehin ein Bestseller ist. Ich habe natürlich direkt wieder diesen Aufkleber-Spiegel-Bestseller abgemacht.
Ja.
Da hatten wir es hier ja schon von, wer möchte schon das lesen, was alle lesen. Aber ich lese gerade, was alle lesen. Alina Bronski, überhaupt eine gute Autorin.
Stimmt.
Scherbenpark war, glaube ich, das erste, was ich von ihr gelesen habe, das mochte ich auch schon gerne.
Gutes Buch.
Und jetzt das aktuelle, ziemlicher Bestseller heißt Pi mal Daumen.
Und?
Und ist total schön. Ist wirklich, ist schön geschrieben, ist crazy, ist lustig, ist schräg. Ist so ein Nerd, der alle Klassen übersprungen hat mit blauen Haaren, der irgendwie ein blödes Elternhaus hat, die mit ihm nicht klarkommen, weil er auch so ein Typ ist, der mit Gummihandschuhen dann in die Uni geht als 16, 17-Jähriger und wer weiß. Also so einer, der, weißt du, der hat totale Phobien vor Infektionen, vor allem, dem ist die ganze Welt fremd. Und der trifft im Hörsaal und der studiert auch noch Mathematik. Er ist so ein totaler Überflieger, super Überflieger.
Okay.
Und da kommt eine rein, die, weil ihre Tochter es nicht auf die Reihe kriegt, einen Säugling im Arm hat, als Oma, Enkelkind, mit irgendwelchen vollen Ikea-Taschen mit Snacks drin und wer weiß, kommt in diesen Hörsaal gewankt, hat irgendwie einen schreienden Neon-Minirock an, viel zu hell gefärbte Haare und wer weiß, was ist schon um die 50 und er denkt, die hat sich verlaufen, ist die Putzfrau, die hier eigentlich gerade irgendwie nach Hause gehen will und so. Also alle Klischees. Und die studiert auch Mathematik.
Ah, geil.
Weil sie sich einen Lebenstraum erfüllen will. Und bei ihr zu Hause darf das niemand wissen, weil das ist eher ein, ich sag mal, eher ein prekäres Milieu. Und sie wäre sofort eine Außenseiterin, wenn sie sagt, wir müssten nur Mathematik studieren. Und es ist so lustig konstruiert, wie sich diese beiden näher kommen, die sich eigentlich verachten. Also sie nicht ihn, aber er sie auf jeden Fall. Und es ist so eine schöne Geschichte, wie dieser Außenseiter, dieser junge Typ, mit ihr, die ja auch irgendwie eine Außenseiterin ist, wie die miteinander warm werden. Ganz, ganz tolles Buch.
Schön.
Witzig,
geil.
Schön, kann ich nur empfehlen. Pi mal Daumen.
Ich kann ganz kurz empfehlen, Die Vegetarierin von Han Kang.
Mhm.
Das ist Literatur-Nobelpreisträgerin.
Ja.
Das ist,
hast du dich rangetraut?
Okay, ja, und also ich bin... Hälfte habe ich jetzt. Es ist unglaublich. Das ist diese Frau, die plötzlich von heute auf morgen sagt, ich werde Vegetarierin und zwar mit einer Konsequenz. Und wozu das führt in ihrer Ehe, was da alles zusammenbricht, das ist unglaublich.
Dabei ist das doch, sollte man doch meinen, im 21. Jahrhundert jetzt kein großes Problem
mehr,
oder?
Ja, wenn du liest dieses Buch.
Ja, okay.
Also
ich glaube, wenn ich das morgen sagen würde, das wird jetzt nicht auf größere Widerstände
aber das ist traditionell eine Familie, die essen Fleisch.
Okay,
und die Frau hat nichts zu sagen. Und plötzlich erhebt die sich und sagt, ich koche dir auch nichts mehr, du Wicht.
Okay, also da merkt man schon, da geht es um eigentlich letztlich tiefere Verwerfungen, die eigentlich nur durch diese Botschaft dann zum Tragen kommen.
Das,
okay,
und was da losbricht, ist Boah,
interessant.
Geil.
Aber so wollen wir nicht enden, sondern Nein. wir wollen mit einem guten Rat enden.
Ja. Entschuldigung.
Genau. Genau.
Und wir wollen noch sagen, ja. wir sind nächste ja. Woche nicht da.
Das stimmt, weil auch wir haben Weihnachten.
Oh, ja.
ja. Ja, auch bei uns geht es mal ruhig zu.
Ja.
Und wir denken nicht im Traum daran zu arbeiten.
Ja, und auch wenn ihr sagt, wart ihr nicht erst vorletzte Woche nicht da, das ja. geht euch gar nichts an.
So, das ist mal das ja. Erste. Aber ansonsten wünschen wir euch ein traumhaftes Weihnachtsfest. Wann sind wir denn wieder da? Wir machen nur eine Woche Pause.
Eine Woche Pause.
Genau.
Also, dann sind wir doch wieder da.
Ja, das werdet ihr ja wohl aushalten.
Ja.
Ne? Also, bis denn, wir freuen uns. Und ganz wichtig,
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.